Ja, denn ich habe ein Buch von Albrecht Schöne. Ich weiß gar nicht, wo es steht. Das heißt Der Briefeschreiber Goethe. Ansonsten habe ich kein Buch von ihm. Das habe ich schon seit, weiß ich nicht, 10 Jahren. Und jetzt sehe ich dieses Buch vor 5 Tagen antiquarisch, ich weiß nicht, für 3 Euro. Es war noch eingeschweißt. Das geht ja auch nicht, ne? Dann dürften sie das eigentlich nicht runtersetzen. Es muss schon irgendwo ein Mangel sein. Und dann sehe ich das und ich bestelle es mir. Und dann 2 Tage später stirbt er mit 99 Jahren. Das ist so verrückt. So ganz verrückt.
Aber meinst du, deine Bestellung war der Auslöser? Oder?
Ja, eigentlich, die hätte er noch länger durchmachen können. Aber, ja. Weil es ja noch eingeschweißt war, das ist jetzt die 3. Auflage 1993. Und dann denke ich mir, als ich das Eingeschweißte abgezogen habe, war da die Luft von 1993 noch zwischen den Seiten. Konserviert. Ja, so muss man es doch sehen.
Ja.
Das war noch bevor Pavement mit dem Album rausgekommen sind. 1993. Vielleicht waren sie gerade, haben sie das aufgenommen. Da wurde das Buch eingeschweißt. Und ich habe es jetzt geöffnet. Hätte ich das eventuell zulassen müssen, so wie diese verrückten Nerds, die noch das allererste iPhone original eingeschweißt haben und das dann für $500,000 verkaufen? Das ist doch auch verrückt.
Kann man dann da noch die damalige Schadstoffbelastung der Atmosphäre irgendwie nachmessen?
Das wäre interessant. Ich glaube nicht. Das geht ja durch die Folie durch.
So
diese subatomaren,
ne?
Teilchen. Ja.
Okay.
Da die 30 Jahre alte Buchluft nun raus ist, fragen sich Nico und Sebastian in der heutigen Episode, ob die Musikluft noch in einem 30 Jahre alten Album drin ist. Dies führt zu erhitzten Gemütern und offenbart tiefe ästhetische Gräben zwischen den beiden Hosts dieses Podcasts. Doch zunächst startet man mit kühlem Kopf und der perfekten Frisur.
Nur 2 und ich gucke auf meine Peaks und ich lasse sie jetzt auch gar nicht mehr aus dem Auge und jetzt rufe ich auch noch parallel auf deinem iPhone an. Warum funktioniert das wieder nicht? Ich habe jetzt hier alles soundmäßig perfekt eingestellt und ich gucke immer noch auf meine Peaks und sie sind wunderbar und ich gebe mir jetzt größte Mühe, nicht mehr zu flüstern.
Hallo Sebastian, du scheinst den Perfektionismus gepachtet zu haben. Sehe ich das richtig?
Ja, guten Abend, lieber Nico.
Guten Abend.
Ja, ich versuche jetzt auch wirklich immer sozusagen mit dem Bauch die Tischkante zu drücken, damit ich nicht flüster.
Mit welchem Bauch? Wo hast du den her? Hast du den geliehen?
Ja, angefuttert. Angefuttert über die letzten Monate. Ja. Und ich hoffe, dass wir jetzt wirklich mal den perfekten Sound hinbekommen, obwohl mir ja die heutige Episode, die heute erschienen ist, schon ganz gut gefällt. Ich habe nochmal reingehört.
Du meinst, wir können mit Lanz und Precht mithalten?
Mit den beiden können wir schon länger mithalten.
Ich meine das soundtechnisch.
Inhaltlich und auch akustisch, soundtechnisch, glaube ich. Ja, sie haben halt natürlich auch andere Möglichkeiten. Ne? Das muss man sehen. Außerdem, kommen wir vielleicht später nochmal zu, kann das ja auch alles ein Stilmittel sein. Es soll vielleicht ja auch gar nicht zu perfekt klingen.
Aber ich meine, Lanz und Precht sind vermutlich dazu verdonnert, möglichst perfekt zu klingen, weil sie eben ein riesiges Budget haben vom ZDF. Die werden da ausgestattet mit dem Besten des Besten. Und da wird schon mal so eine Kemenate wird zu einem Podcast-Studio. Ist bei uns noch nicht der Fall. Obwohl, hat sich irgendetwas in deinem Podcast-Keller verändert? Sehe ich da irgendetwas anderes im Hintergrund? Nein, es ist alles noch... Ist alles noch gleich.
Jetzt muss ich gerade selber mal überlegen, habe ich irgendwas gemacht? Hat mir irgendjemand was hier in den Background gestellt? Nee.
Fühlst du dich noch wohl?
Ich fühle mich noch wohl, ja. Es hat sich jetzt auch wirklich, nicht, dass ich wüsste, also ich habe bewusst jetzt nichts verändert.
Gut, wo wir gerade beim Perfektionismus waren. Mir kommt es so vor, als wäre auch deine Frisur ein wenig perfektioniert worden. Ist das richtig?
Sie ist natürlich immer perfekt, aber ich musste mal zum Friseur.
Du wirkst so windhundartig.
Ja, windschnittig.
Wirklich. Ich sehe dich kaum, weil du so schnell bist.
Ja, vielleicht liegt's an der Frisur, das könnte sein.
Ja, ich werde am Dienstag einen Friseurtermin beantragen, falls man mich noch zulässt. Denn, wie mir aufgefallen ist in meinem Kalender, da ist der letzte Friseurtermin vermerkt und zwar vom 29. November. Und liebe Zuhörer, wir nehmen heute am 23. Mai auf. Das sind jetzt 6 Monate. Da muss ich mich mal wieder sehen lassen, denn sonst schalte ich hier die Kamera nicht mehr an und dann sitzt Sebastian im Dunkeln.
Wie ist das denn? Also nehmen die bei deinem Friseur nur Kunden, die sie noch irgendwie erkennen können, wenn die Haare zu lang sind, wenn man zur Unkenntlichkeit verunstaltet ist, wird man da nicht mehr dran genommen?
Also sagen wir mal so, das fing ja so in der Corona-Zeit an, da war es ja schwierig, so einen Friseurtermin zu bekommen. Da hatte man so ein bisschen Nachsicht, ja, da war es in Ordnung. Und ich bin ja jetzt sowieso nicht der Typ, der so kurze Haare trägt wie du, aber die 6 Monate sind auch dem letzten Haarschnitt geschuldet, der beinahe Kim Jong-un-mäßig war. Also da hat man mir zu viel weggenommen und deswegen ist es auch ein stiller Protest, dass ich sage, wenn ihr mir die Haare so kurz schneidet, ja, dann bekommt ihr mich als Kunden auch nur 2-mal im Jahr.
Ja, dafür habe ich großes Verständnis und ich glaube, gerade so ein Friseur, der steht unter einem unglaublichen Perfektionsdruck.
Meinst du?
Also, ja, weil, also, erstmal, die allermeisten Kunden, ich gehöre jetzt leider nicht dazu, ne, weil wenn ich da die Haare geschnitten bekomme, habe ich keine Brille mehr auf. Die liegt dann immer da vorne auf diesem Tischchen unter dem Spiegel und ich sehe überhaupt nicht, was passiert. Die fragen mich dann auch immer, ne, ist das jetzt so gut, ist das kurz genug, lang genug oder wie auch immer. Ich sag immer, keine Ahnung, mach einfach weiter. Ich lasse mich überraschen und beurteile das dann am Ende. Ja.
Hattest du denn schon mal ein Erlebnis, wo du nachher gesagt hast, um Gottes Willen, hier gehe ich nicht mehr hin?
Ja, aber das betraf gar nicht das Ergebnis als Frisur, sondern es betraf eher die Rechnung.
Okay, jetzt bin ich neugierig.
Ja, aber das liegt jetzt schon viele, viele Jahre zurück. Und zwar
hättest du diese Rechnung mit Renk-Aktien irgendwie bezahlen können?
Ja, das schon.
Kommen wir vielleicht später noch zu. Also, wie hoch war der Preis, den du zahlen musstest? Obwohl die Frisur wahrscheinlich gut war, aber der Preis war vielleicht etwas hoch.
Ja, also ich weiß es nicht mehr ganz genau. Es liegt schon einige Jahre zurück. Ich war da länger im Ausland und eigentlich so im Ausland gehe ich persönlich jetzt nicht so gerne zum Friseur, weil man kann ja da nicht zu seinem Stammfriseur gehen. Und bei meiner Stammfriseurin gehe ich hin und sage, so wie immer. Die weiß ja, wie es sein soll.
Wie in der Bar. So, machst jetzt, du mir wie immer.
Ja. Genau, ja. So jetzt im Ausland, dann hast du da noch diese Sprachbarriere, dann musst du erklären, wie es sein soll. Dann war ich mir jetzt auch gar nicht sicher, hat er mich überhaupt richtig verstanden. Und ich wusste auch gar nicht, zu welchem Friseur gehe ich jetzt. Ne? Fremder Ort und war völlig, letztendlich ein Überraschungsei. Und wie gesagt, im Ausland zum Friseur zu gehen, ist immer ein Wagnis. Und man weiß nicht, hat derjenige, es war da ein Friseur, also ein Mann, ja, der mir da die Haare geschnitten hat, hat überhaupt verstanden, was er machen soll. Und es war auch ganz okay. Und ich weiß sogar noch, wie der Friseur hieß. Der Salon hieß Jamison Shaw. Und ich war bei Jamison Shaw und Interessierte können ja jetzt mal googeln, wo das vielleicht gewesen sein könnte. So, und das war so. Ich kannte mich da nicht aus, ich brauchte einen Friseur und ich bin da häufiger Bus gefahren. Und an der Bushaltestelle war so ein Einkaufszentrum und da war eine Filiale von Jamison Shaw. Und da dachte ich mir, okay, da ist ein Friseur, da gehe ich mal hin. Hatte überhaupt keine Ahnung, was das für ein Friseur ist. Sah auch ganz normal aus. So, und dann war ich dort, ließ mir die Haare schneiden und am Ende wollte er irgendwie knapp $100 von mir haben.
US-Dollar?
Und erst im Nachhinein habe ich dann festgestellt, dass das wohl so ein Edelfriseur war. Sah man dem jetzt gar nicht an. Ja.
Wer saß neben dir?
War so ein bisschen Understatement.
Pierce Brosnan oder so?
Weiß ich nicht.
Also, er konnte es ja nicht
weiß
sehen.
Ich, war, ja. Na, war auch nicht in Hollywood. Aber ja, das sind so Sachen, da weiß man dann nie, worauf man sich einlässt. Und deswegen gehe ich lieber zu Hause zum Friseur.
Ja, richtig. Da ist der Preis auch angenehmer. Was zahlst du, Sebastian, für so einen Haarschnitt? Darf man das sagen?
Darf man sagen.
Wir nennen ja auch den Friseurladen jetzt nicht.
Sehr, sehr günstig. Also deutlich, also weit entfernt von diesen $100. 18,50
Euro. Nein, das ist wirklich sehr günstig.
Günstig,
ja, ich zahle,
ne? Aber ohne Waschen.
21,
ich mache mal ohne Waschen.
21,50 ohne Waschen.
Oh, ja, guck mal. Ja.
Also das ist ja, seit Corona ist das höher gegangen, ist aber auch vollkommen in Ordnung. Ist ja alles teurer geworden, Sebastian. Und ich meine, gerade im Friseursalon, die dann da 10 Stunden, 12 Stunden stehen müssen, die dann mit 40 den Rücken kaputt haben, dann gibt man auch gerne mal Trinkgeld.
Also, meine Friseurin, die hat eine 4-Tage-Woche. mehr hat sie nicht mehr nötig.
Ach.
Ihr Salon ist nur an 4 Tagen die Woche geöffnet und den Rest macht sie frei.
Und dennoch der moderate Preis.
Ja, deswegen weiß ich auch nicht, wie sie das macht.
Hat sie vielleicht Renk-Aktien?
Ich hoffe, das Finanzamt hört jetzt nicht zu. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wie sie das macht.
Sebastian, das ist der perfekte Übergang, wo wir beim Perfektionismus am Kopf waren, zu deinen perfekten Aktien. Du hast mir ja, ich möchte nicht sagen in einer jubilarischen Geste, davon berichtet, dass es steigt und steigt und steigt. Und ich bin überrascht, dich überhaupt noch zu sehen in diesem kleinen popeligen Keller, in diesem kleinen popeligen Haus. Ich dachte, du hättest längst eine Villa, wie mein Opa immer sagt, eine Villa gekauft, irgendwo im Süden und wärst längst vom Podcaststuhl entfernt. Und ich hätte jetzt eine Sedis-Vakanz und die müsste ich eventuell mit der Chefin besetzen. Denn du hättest ja nicht nur eine Villa, sondern auch eine Zweit- und Drittfrau. Wie sieht's also aus auf der Aktienveranda?
Es sieht gut aus, obwohl es heute ein bisschen schwächelt, was daran liegt, dass Donald Trump mal wieder der Europäischen Union mit 50% Zöllen droht.
Ja, aber da muss ich gleich einhaken, Sebastian, bevor wir da reinkommen. Er hat doch jetzt für 400 Millionen ein Flugzeug geschenkt bekommen. Also nicht er, aber das Pentagon. Müsste das nicht zum Aufstieg, wie ein Flieger, müsste das nicht zum Aufstieg führen, denn er selbst muss sich ja den Flieger nicht mehr besorgen.
Ja, aber da habe ich jetzt auch gelesen, dass da ja das Motto gilt, geschenkt ist noch zu teuer. Erstmal ist das ein ziemlich alter Vogel, den er da bekommt. Der ist zwar sehr luxuriös ausgestattet,
ja, er muss ihn noch
aber
updaten.
Der ist ja, er muss ihn total updaten oder die ganze Sicherheitstechnik.
Ja, das
muss
kostet
da
Milliarden.
Rein. Das kostet am Ende fast genauso viel wie ein nagelneues Modell, was dann direkt von Boeing geliefert wird. Und dann kommt noch dazu diese ganzen Sicherheitslecks. Man weiß nicht, wie verwanzt ist der Vogel.
Man muss ihn komplett zerlegen.
Ja.
Sowieso.
Und wieder neu zusammenschrauben. Insofern weiß ich nicht, ob das wirklich so ein tolles Geschenk war.
Hättest du es angenommen? Also vielleicht als Privatmann hättest du gesagt, ja, so eine Boeing. Ich meine, gut, du musst sie unterhalten.
Ich hätte ihn dann bei eBay eingestellt, ne?
Okay, zurück zu den Aktien.
Ich habe auch gar keinen Platz. Du, ne? Das Carport ist schon voll.
Aber du könntest eventuell mit den Aktien gewinnen, könntest du eventuell dich vergrößern. Und dann wäre eventuell ja auch so eine kleine Cessna oder so drin.
Nein, mein persönliches Problem ist ja, da dieser Podcast immer noch nichts abläuft,
Leute, kauft uns einen Kaffee.
Ich kann ja nur in ganz kleinen Minischritten auf den Märkten unterwegs sein. Und mühselig ernährt sich da das Eichhörnchen. Aber es ist wirklich verrückt. In den letzten 2 Wochen, da ist das wieder so gut gelaufen. Allein jetzt in der letzten Woche 11% plus. Im Vergleich, wenn ich es mal auf den Monat betrachte, plus 45%.
Nein!
Ja, es ist einfach Irrsinn, was da passiert.
Ja, aber ist denn da absolut überhaupt gar Irrsinn. Kein Ende abzusehen?
Nein, das wird irgendwann dreistellig, bin ich mir sehr sicher.
Also könnte man auch da sagen, es ist einfach perfekt, Sebastian.
Ja, besser kann es gar nicht
unglaublich.
Laufen. Unglaublich. Und jetzt frage ich mich, habe ich mich wirklich schon häufiger gefragt, was ist das eigentlich, was den Menschen zur Perfektion antreibt? Man sieht es ja auch bei dir. Diese Akribie, wenn es darum geht, bei der Post-Production Plugins einzusetzen, den Sound zu optimieren, das Beste aus dem Rohmaterial herauszuholen und auch diese Unnachgiebigkeit. Und also du bist ja auch wirklich sehr, sehr schwer nur zufriedenzustellen. Woher kommt eigentlich dieser Drang zum Perfektionismus, den man ja überall beobachten kann?
Ich möchte sagen, ich hoffe niemals, Perfektionismus zu erreichen, denn dann hätte ich ja nichts mehr zu tun. Ich meine, stell mal vor, man hätte den perfekten Song, den perfekten Klang, das perfekte Buch, den perfekten Partner gefunden. Wie öde es dann doch wäre, oder?
Ja, glaube ich auch.
Ich meine, da würde man sich langweilen. Dann,
ja, wenn ich jetzt meinen Nachbarn beobachte, der ja
ist
auch
der
wirklich
perfekt?
Den perfekten... Der, nee, aber er strebt den perfekten Rasen.
Ach, das kann und, er vergessen,
ich glaube
im Klimawandel.
Auch, und ich glaube auch, wenn er dann irgendwann mal saftig grün ist und wirklich jeder Grashalm wie aus dem Bilderbuch erscheint.
Er malt ihn.
Dann hat er nichts mehr zu tun, ne? Dann kehrt Langeweile
ja,
ein.
Aber dann würde er sich einem anderen Projekt widmen, das er auch eventuell zur Perfektion bringen möchte, vernachlässigt das Rasenprojekt und dadurch wird es wieder unperfekt. Und ein Jahr später hätte er sich wieder mit dem Rasen zu beschäftigen. Denn Perfektion bleibt ja nicht.
Ja, genau. Perfektion will gepflegt sein. Und dann ist es ja auch so, dass sich auch die Maßstäbe verändern, ne? Was überhaupt als perfekt gilt.
Richtig, ganz genau.
Ja. Und jetzt kam mir folgender Gedanke. Jetzt stell dir mal vor, die Menschheit würde nicht nach Perfektion streben. Das ist ja auch manchmal, wird es ja so ein bisschen... ja, in Zweifel gezogen, kritisiert. Ne? Die Leute sollen nicht immer zu perfekt sein wollen. Aber trotzdem bin ich ja der Meinung, dass das Streben nach Perfektion letztendlich der Motor für den Fortschritt ist. Stell dir mal vor, die Menschheit hätte diesen Drang zur Perfektion nicht. Dann würden wir heute noch in der Höhle leben. Wir hätten immer noch keine Fußbodenheizung und würden zu Fuß
gehen. Und wir hätten auch diesen Podcast nicht. Sebastian, das ist ganz faszinierend, was du da sagst. Der Drang zur Perfektion, das heißt, Perfektion ist etwas, das sich in der Zukunft abspielt. Also man strebt etwas an, das dann perfekt, also vollkommen ist. Und gleichzeitig haben wir, wenn wir jetzt auf die Grammatik schauen, unser Perfekt, unser Plusquamperfekt, das ist etwas, das sich mit der Vergangenheit beschäftigt, ja, dass etwas abgeschlossen ist. Es ist zu Ende, aber die Perfektion liegt in der Zukunft. Was soll das denn sein? Und wieso haben wir so viele Vergangenheiten, reicht nicht eine Vergangenheit? Nein, wir haben hier Präteritum und Perfekt und Plusquamperfekt. Herrgott nochmal, was gestern war, war doch gestern. Und jetzt streben wir Perfektion im Morgen an. Das schafft mein Hirn nicht.
Gerade deins müsste es ja schaffen.
Warum
als Sprachwissenschaftler
das denn?
Solltest gerade du ja dann den Durchblick haben. Aber das stimmt schon. Ne? Es ist unnötig kompliziert. Wobei ich weiß gar nicht, ob es unnötig ist, ne?
Es hat ja durchaus seinen Sinn und seinen Zweck. Es hat ja eine Funktion. Aber die Perfektion, die wir anstreben, ich meine, wenn man Perfektion erreicht hat, dann ist es ja wirklich vollendet. Es ist abgeschlossen. Ja, per Fackerei.
Ja, aber können wir überhaupt Perfektion erreichen?
Das ist interessant.
Ich glaube ja, das ist so ein...
Es gibt ja diese Figur... Reger in Thomas Bernhards Roman Alte Meister, der geht jeden Tag oder einmal die Woche ins Kunsthistorische Museum in Wien setzt sich da auf eine Bank und schaut sich Tintorettos weißbärtigen Mann an. Und der guckt sich dieses Gemälde über Wochen, Monate, Jahre immer wieder an, um da die Fehler drin zu entdecken. Denn auch die alten Meister haben irgendwo einen Fehler und den will er entdecken. Vielleicht auch, um das Menschliche zu entdecken in dem Perfekten. Denn das Menschliche ist ja nicht perfekt.
Ja, sagst du jetzt. Also, aber vielleicht, vielleicht gibt es jemanden, der gerade das Menschliche als perfekt betrachtet. Oder mal ein anderes Beispiel. Weil du jetzt gerade schon so einen Künstler angesprochen hast. Albrecht Dürer, der hat wahrscheinlich ziemlich lange geübt, bis er seinen berühmten Dürerhasen ja, so perfekt Kanine. Gezeichnet hat. Ja, genau, dass die so perfekt aussah, als würde sie gleich aus dem Rahmen springen. Ist ja wirklich ein sehr beeindruckendes Bild.
Und darf ich hinzufügen, weil du ja gesagt hast, der Caspar David Friedrich konnte keine Gesichter malen oder so, deswegen zeigt er die Menschen von hinten. Die betenden Hände von Dürer, Hände sind auch immer ziemlich schwierig, aber die betenden Hände sind ihm gut gelungen.
Die sind absolut perfekt. Und jetzt ist es so, würde jetzt Albrecht Dürer sich heute seinen Hasen anschauen?
Mhm.
Oder auch sein Selbstbildnis, auch ganz interessant. Es gibt ja ein Selbstbildnis von Albrecht Dürer, wo man jedes einzelne Barthaar sieht.
Mhm.
Und auch er trägt da so einen Fellkragen, wo auch diese Flauschigkeit dieses Fells absolut plastisch rüberkommt. Und diese Selbstbildnisse waren ja zur damaligen Zeit eigentlich nichts anderes als Marketing, sozusagen Werbung. Da anhand dieser Selbstbildnisse hat er sozusagen sein Können demonstriert, um Kunden zu akquirieren. Zu schauen, hier wollt ihr auch ein Bild von euch haben mit so einem tollen Kragen.
Ja, genau. Und der hat es ja auch signiert. So. Das gab es ja vorher auch nicht. Ja.
Und aber ich glaube, also sagen wir so, nach meinen persönlichen Maßstäben absolut perfekt. Aber der Albrecht Dürer, der ja sein ganzes Leben danach strebte, perfekt zu malen, der würde wahrscheinlich jetzt immer noch ganz, ganz viele Fehler finden und sich denken, oh nee, das ist noch nicht perfekt, ich muss weitermalen, ich male es nochmal und versuche mich dann auch weiter zu verbessern. Also selbst der vermeintlich alte Meister würde sich selber vielleicht gar nicht als perfekter Meister betrachten.
Du meinst, es gibt eine subjektive Perfektion, die im Auge des Betrachters liegt.
Ja, ganz
für
richtig.
Den einen ist es perfekt, für den ganz anderen richtig. Ist es der größte Müll. Das ist also eine ästhetische Perfektion vielleicht. Gibt es aber auch eine naturwissenschaftliche, eine mathematische Perfektion? Ist 1 und 1 gleich 2, ist das perfekt? Könnte man auch sagen, das ist perfekt, das ist gemacht. Die Summe wurde gemacht, perfekt.
Ja, oder ein Kreis ist vielleicht die perfekte geometrische Form, je nachdem, was man da für Bewertungsmaßstäbe anlegt.
Ganz genau, aber wenn man in die subatomare Ebene geht, Sebastian, dann hat auch der Kreis kleine Dellen.
Na, weiß ich nicht. Nee.
Nicht auf der Quantenebene, Sebastian,
Sinne.
Komm.
Oh, das weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung.
Ich meine, die Pi ist doch nicht...
Physik ist jetzt nicht so meine Stärke.
Ja, aber jetzt mal Pi ist doch...
Ja, ist auch
ja,
krumm.
Ist genau, ist
ja,
nicht,
ja,
ist nicht,
ja,
es ist krumm, Sebastian, es ist krumm.
Ja, ja. Ja, ist ein krummes
Junge.
Ding. Aber, ja. Ja, aber also das hat mich heute wirklich beschäftigt mit dieser Perfektion. Und ich habe mich gefragt, wenn der Mensch nach Perfektion strebt, und ich glaube wirklich, dass es dem Mensch eigen ist, nach Perfektion zu streben oder sich zumindest zu verbessern. So.
Das.
Ja, doch. Ich glaube schon, den allen meisten. Meinst
nein.
du nicht? Ja, nicht jeder kümmert sich um die perfekte Tonspur, aber es gibt vielleicht andere Dinge.
Ach, viele sind aber auch froh, wenn sie da ihren Job haben und abends auf der Couch liegen können. Ich glaube nicht, dass die über Perfektion nachdenken. Der Otto-Normal-Mensch.
Ja, eben.
Der ist froh, dass er das Leben hat.
Ja, aber der hat doch dann einen anderen Maßstab von Perfektion. Für ihn ist dann quasi das perfekte Dasein, dass er rechtzeitig zu Beginn seiner Vorabendserie zu
also
Hause
du meinst,
ist
es gibt
und einen entsprechenden Job
Perfektion
hat.
In kleinen Dosen, überall,
ja,
über den Tag verteilt.
Ne? Oder,
ja?
Oder wie finde ich die perfekte Busverbindung, um meine Pendelzeit so gering wie möglich
okay,
zu halten?
Okay, gut. Man sucht also permanent nach Perfektion und nach Optimierung. Ja. Gut.
Ja, genau. So, und warum ist das eigentlich in der Tierwelt nicht so?
Wieso denn das? Also Mutter Natur ist doch der perfekte Ausstatter von Tieren mit, was weiß ich, Camouflage oder besondere Effizienz oder so. Die streben doch von Natur aus nach Perfektion, ja, um Energie zu sparen oder
ja,
so.
Ja, genau. Evolutionär betrachtet ist das so. Über mehrere Generationen hinweg perfektioniert genau. sich da ein ja. Lebewesen. Aber das Individuum an sich, also der perfekt getarnte Leopard, der verbessert ja nicht sein Fell, um noch besser getarnt zu sein.
Du meinst so, wie man es bei der Bundeswehr macht? Täuschen und tarnen.
Ja, genau. Die würden sich jetzt noch ein paar Tannenäste.
Ja, weil er es nicht braucht,
Heften,
Sebastian.
Oder ein bisschen Schminke ins Gesicht. Ja, aber ja, vielleicht braucht er es ja doch. Und wenn er zu schlecht getarnt ist, ja, dann hat er eben keinen Jagderfolg und verhungert. Also das Individuum an sich in der Tierwelt ist nicht in der Lage, sich selbst zu perfektionieren.
Kann es sein, dass das Tier an sich keinen Begriff hat von Perfektion?
Aha. Du bist, glaube ich, schon auf der richtigen Fährte.
Ach, gibt es ein perfektes Ziel?
Nein,
ich fühle mich jetzt so ein bisschen wie so ein Versuchskaninchen, Sebastian. Wie ein Dürersches Versuchskaninchen.
Ich habe mich das wirklich gefragt, warum ist das denn so? Ich musste auch an ein Spinnennetz denken, weil wir haben bei uns vor dem Küchenfenster wirklich ein perfekt aussehendes Spinnennetz. Aber die Spinne macht es einfach. Diese Spinne, die schlüpft und webt ein perfektes Spinnennetz. Das ist perfekt geometrisch, wunderbar. Es ist ihr sozusagen in die Wiege gelegt, so ein perfektes Netz zu bauen.
Herder hat gesagt,
aber sie selber käme.
Das ist genau das herdersche Beispiel. Herder hat gesagt, die Spinne ist perfekt für das Netz bauen. Aber der Mensch hat keinen Bereich. Er hat viele Bereiche. Deswegen hat er keinen Bereich, wie die Spinne das Netz zu bauen. Hat der Mensch, weil er in vielen Bereichen unterwegs ist, keine Perfektion. Er ist ein Mängelwesen, hat er gesagt. Der Mensch ist ein Mängelwesen.
Ja, ja. Und jetzt kommen wir der Sache
oh
schon
Gott,
näher.
Wut.
Ganz genau.
Krieg ich was? Also gibt's was zu gewinnen, Sebastian?
Ja, es gibt gleich noch so einen kleinen Philosophiepreis.
Ja.
Also, ich habe da wirklich ein bisschen auch recherchiert und rumdiskutiert und habe überlegt, ja, woran liegt das jetzt? Und was unterscheidet den Menschen da in dieser Perfektionshinsicht von der Tierwelt? Und am Ende komme ich zu folgendem Schluss, zu folgendem Fazit oder zu folgender Erkenntnis. Der Mensch strebt nach Perfektion, weil er sich als defizitäres, aber vorstellungsfähiges Wesen erfährt. Nur dadurch, dass ich weiß, dass ich nicht perfekt bin oder ich mich als fehlerhaft oder verbesserungswürdig empfinde und eine Vorstellung davon besitze, wie etwas besser sein kann, strebe ich nach Perfektion. Eine Spinne weiß einfach nicht, wie ein noch besseres Spinnennetz aussieht, deswegen macht sie keins. Aber wir haben eine Vorstellung davon. Und Albrecht Dürer hat möglicherweise eine Vorstellung davon, wie so ein Kaninchen noch besser gemalt werden kann.
Das heißt, weil wir einen Begriff haben von Zeit, also von Zukunft, können wir auch planen, dass wir vielleicht nächstes Jahr besser sind als in diesem Jahr.
Ja, und wir haben eine Vorstellung davon. Du hast eine Vorstellung davon, wie der perfekte Sound sein muss oder wie eine Verbesserung des Sounds ist, indem zum Beispiel da die Loops passen oder da noch weniger Zischlaute drin sind und da der Hall reduziert ist. Du hast da eine Vorstellung von und deswegen kannst du danach streben und du empfindest dein eigenes Werk oder deine eigene Post-Production als unzulänglich und deswegen kannst du auch nach Perfektion streben.
Aber die Spinne an sich, die würde ja jetzt, wenn sie eine Vorstellung hätte, eventuell gar nicht danach streben, ihr Netz noch zu perfektionieren, weil sie sagt, es reicht mir ja. Ich bekomme hier meine schmackhaften Happen jeden Tag. Es funktioniert. Warum es besser machen?
Ja, aber das ist ja reine Spekulation, das weißt du nicht.
Vielleicht ist das Netz für die Spinne, für ihre Absichten, ist es perfekt. Sonst hätte die Natur sie wahrscheinlich damit nicht ausgestattet. Und die Natur hätte ja ein besseres Netz mitgegeben, wenn sie, ich meine, stell dir doch mal vor, die Spinne baut ein Netz, das schön aussieht, perfekt, aber es hält nicht. da würde sie nach einem Tag verhungern.
Ja, und da sind wir dann wieder bei der Evolution. Ja. Über die natürliche Auslese, weil sie ja dann verhungert, setzt sich am Ende die Spinnenart durch, die das bessere Netz baut.
Dann muss sie sich aber ganz schnell innerhalb von einem Tag vermehren, um sozusagen ihre Spezies verbesserungswürdig zu halten.
Aber ist das nicht das Faszinierende und Schöne? Ist das? Die Spinne an sich profitiert von der Evolution ja am Ende nicht. Also die individuelle Spinne profitiert davon nicht, weil nur die Nachkommen vielleicht davon profitieren.
Ja.
Weil sie ist ja dann tot.
Aber es gibt ja schon seit Millionen von Jahren Spinnen, die es irgendwie geschafft haben.
Ja, natürlich. Aber ja, genau. Aber die Spinne, die jetzt nicht gefressen wurde, sondern eines natürlichen Todes stirbt, ja, der ist es sowieso egal.
Herzinfarkt.
Die hat dann irgendwann einen Herzinfarkt, fällt vom Netz, ja, und das war's. Genau. Und die Spinnen, die vielleicht keinen Erfolg haben aufgrund dieses mangelhaften Netzes und dieser fehlenden Begabung, sich ein besseres Netz vorzustellen, ist einfach Opfer ihrer Unzulänglichkeit und wird sich nicht verbessern und stirbt deshalb. Aber der Mensch ist in der Lage, seine eigene Situation zu reflektieren und sozusagen anhand persönlicher Referenzpunkte zu sagen, okay, ich habe hier ein Defizit, hier möchte ich mich verbessern, und erlebt sogar noch seine eigene Verbesserung.
Leben wir also, Sebastian, um mit Leibniz zu sprechen, in der besten aller möglichen Welten? Das trifft für heute, trifft das zu.
Und morgen
sieht das Ganze wieder anders aus.
Und jetzt ist doch die Frage, weil, ne, man sagt ja, ist jetzt wirklich der Mensch die Krönung der Schöpfung?
Ich würde sagen, Mensch ist teilweise die Krone der Erschöpfung, weil er einfach Burnout hat. Durch den ganzen Stress.
Ja, genau. Der Mensch setzt sich natürlich unter Stress. Und wenn man dann in der heutigen Zeit lebt und dann diese multimediale Fülle an Verbesserungsimpulsen. Ne, es geht um Selbstoptimierung. Du sollst dich selbst optimieren, du sollst deinen Körper optimieren, du sollst deine Arbeit optimieren, du sollst deine Kindererziehung optimieren, und alles wird dir perfekt in Instagram vorgegaukelt.
Könnte man also sagen, früher hieß es, ich denke, also bin ich. Heute heißt es, ich setze mich unter Stress, also bin ich.
In gewisser Weise ja. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob Albrecht Dürer nicht auch gestresst war, weil er immer Kanine strebte. Ja, genau. Er hatte mehr Zeit, glaube ich. Er hatte viel mehr Zeit, sich zu verbessern. Wenn man es jetzt mal, abgesehen von seiner an sich kürzeren Lebenserwartung. Aber gut, ich weiß gar nicht, wie alt er geworden ist.
Aber es ist doch interessant, ob trotz unserer ganzen Verbesserungen, es wird immer alles automatisierter, alles mechanisierter, alles mehr mit Unterstützung hier und Unterstützung da. Und trotzdem hat der Mensch mehr Stress und weniger Zeit. Da ist irgendwie ein Fehler im System. Sollte es nicht einfach lässiger werden? Faulenzerhaft?
Ist das vielleicht auch der Grund, weshalb das dänische Parlament heute beschlossen hat, das Renteneintrittsalter auf 70 zu erhöhen?
Von wem?
Damit die Leute
von den Einwanderern?
Von den dänischen Arbeitern.
Ach so.
Damit man mehr Zeit hat, sein Arbeitsleben zu optimieren. Keine Ahnung.
Ich dachte, es gibt immer weniger, dank KI immer weniger Arbeit. Warum muss man dann immer länger arbeiten?
Ja, das verstehe ich auch nicht.
Gut. Zurück zum Perfektionismus, Sebastian.
So, ja, kommen wir zurück zum Perfektionismus. Warum hat mich jetzt überhaupt dieses Thema Perfektionismus in den letzten Tagen so beschäftigt?
Ich weiß es, und unsere Hörer wissen es auch. Du hast endlich Megans Marmelade bekommen.
Nein, eben Ach nicht.
Ach Gott, Mann,
dieser,
ey, was für eine Enttäuschung.
Dieser Online-Shop ist sowas von unprofessionell.
Er ist nicht perfekt.
Sowas von überhaupt nicht perfekt. Nein, es ist immer noch, also es steht da immer noch coming soon. Also diese Himbeermarmelade ist immer noch nichts zu haben. Ich weiß auch nicht, ob es da Produktionsschwierigkeiten gibt.
Man ist noch in der Evolution.
Ja, genau. In der Hinsicht ist die Duchess of Sussex eine Spinne.
Ist dir aufgefallen, wie wir Evolution darstellen? Von unten nach oben. Es ist immer ein Höher. Es geht immer nach vorne, nach oben, hinauf. Und trotzdem denkt man, oh Gott, wir leben in einer wirklich schrecklichen Welt. Gut, das ist ein anderes Thema. Ja. Zurück zur Perfektion.
Ja, anderes Thema. So, und wie kam ich jetzt drauf? So schließt sich jetzt auch der Kreis.
Der perfekte Kreis.
Ja, der perfekte Kreis. Ich hörte das Album, das wir für die heutige Episode gehört haben sollten. Und ich hörte dieses Album in der Küche, laut für alle hörbar. Und dann kam mein Sohn, dein Patenkind, kam die Treppe herunter.
Grüße.
Und fragte so, ja, Grüße gehen raus. Und dann fragte er ganz beiläufig, Papa, musst du das hören oder hörst du das freiwillig?
Kein DNA-Test nötig.
Und ich muss gestehen, ich musste es hören. Und ich höre natürlich die Alben auch freiwillig, weil ich werde ja jetzt nicht gezwungen, hier diesen Podcast mit dir zu machen.
Nein, du willst ja deine Neuroplastizität perfektionieren.
Ja, siehst du? Ganz genau, ganz genau. Wir wollen unsere Neuroplastizität damit perfektionieren. Wir wollen auch unser Wissen über vergangene Alben, die letzten 1001 Alben, die man gehört haben soll, perfektionieren. Ja, alles richtig. So, und ich hörte dieses Album und dieses Album, das hört sich so alles andere als perfekt an.
Ja.
Da gibt es harte Zwischentöne, so röhrig klingende Mono-Sounds, schräges Gesinge.
Mhm.
Es ist Lo-Fi, es ist sowas von Lo-Fi und ist vor allen Dingen schon wieder Lo-Fi. Wie viele Lo-Fi-Alben haben wir eigentlich schon hören müssen?
Wir hatten Sabado, ich glaube, die waren auch Lo-Fi. Und wir hatten doch auch noch diese Band, die auch nur aber auch aus einem bestand. Ich sag's dir,
ja,
Guided by Voices.
Diese Band mit diesem, war das der Hund auf dem Cover?
Das weiß ich jetzt nicht.
Der aussieht wie ein Heuballen.
Nee, das war
weiß ich
das
jetzt auch
war
nicht mehr so genau.
Beck.
Ah, Beck. Ja, Beck, genau. War auch Lo-Fi.
Ja.
Und Feil habe ich schon gesagt. Feil.
Lo-Fi. Es ist
Das Gegenteil von Hi-Fi.
Indie-Rock, Lo-Fi. Ich glaube, Lo-Fi. Das geht irgendwie Hand in Hand.
Ja.
Sebastian,
auch letzte Woche, noch ganz nochmal kurz, ne? Letzte Woche, was haben wir gehört? Wir haben Bonnie Prince Billy gehört. Auch Lo-Fi. Und jetzt schon wieder Lo-Fi.
Ja, und jetzt,
ich kann
jetzt
es nicht mehr
sag
hören.
Doch mal, um welches Album es sich handelt.
Ah, also, wir haben das Album Crooked Rain gehört von der Band Pavement.
Ja, Pavement klingt eher langweilig. Der Albumtitel an sich, Crooked Rain, also wie würde man das übersetzen? Krummer, gekrümmter Regen, schräger Regen.
Ist ja, schräger Regen, kaputter Regen.
So, so eine Metapher. Obwohl, also ich, ja. Bei schräger Regen denke ich natürlich an Regen, der so schräg runterfällt, durch den Wind irgendwie. Dass er nicht gerade regnet, ich meine, das gibt's ja. Oder ist das damit nicht gemeint?
Ja, das stimmt. Weiß ich nicht. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was sie damit meinen. Hast du es rausgefunden?
Nein, vielleicht ist es das ja. Ja, es ist alles offen. Die Assoziationen können starten sozusagen. Das Album ist erschienen im Februar 1994. Es hat 12 Songs und läuft 42 Minuten. Ist eigentlich angenehm, oder? Oder ist gerade an der Grenze für dich?
Also für so eine Lo-Fi-Platte ist es wirklich an
der
Grenze. Ja,
aber da möchte ich doch ganz ehrlich sagen, Sebastian, Lo-Fi, diese Band, die sich Ende der 80er, ich glaube in Stockton, Kalifornien gegründet hat, das erste Album, was ich so mitgekriegt habe, das war schon eher Lo-Fi. Aber dieses Album, da sind Lo-Fi-Elemente drin, aber für mich überwiegen da die Rock und Pop und also... Lo-Fi ist da so wenig. da sind mal ein paar schräge Töne drin, ja? Da sind mal ein paar ungestimmte Gitarren vielleicht dabei, aber im Großen und Ganzen ist das doch sehr hörbar. Sehr melodisch.
Ja, aber auch da, finde ich gar nicht. Melodisch? Was ist denn da melodisch? Also da geht's auch sehr viel um dieses Imperfekte, ne? Diese mangelnde Perfektion.
Was sie es nicht möchten.
Da gibt es Brüche in den gibt es Brüche in den Harmonien, da gibt es unbearbeitete Sounds, da gibt teilweise, es hört sich an wie in der Garage aufgenommen, es klingt hart, harte Gitarren und so weiter, es ist ein bisschen schrabbelig und durcheinander und auch krumm und schief gesungen. So, und sie gelten jetzt als Indie-Rock-Band, die auch die Indie-Rock-Szene der 90er Jahre sehr geprägt haben, ja, okay, und sie tragen dieses Imperfekte so ein bisschen vor sich her, finde ich.
Mhm.
Und jetzt habe ich mich Folgendes gefragt. Dieses Album soll sich vom Mainstream absetzen. Es ist sozusagen eine Kritik an der Mainstream-Rockmusik, dieser aufpolierten Rock- und Popmusik aus dem Studio, die perfekt klingt, die perfekt abgemischt ist und so weiter.
Ja.
Aber ist das am Ende nicht auch alles eine Inszenierung, die nach Perfektion strebt? Soll es nicht perfekt unperfekt klingen?
Also dass sozusagen man trägt etwas vor sich her und sagt, hallo, ich habe eigentlich gar keinen Bock, ich will auch nicht berühmt werden oder Geld machen, aber unter der Oberfläche strengt man sich schon an, dass es schön klingt oder so klingt, wie man es im Kopf hat, um dann wieder rauszustechen. Quasi mit einer anderen Perfektion.
Ja, genau. Und das ist sozusagen Perfektion mit anderen Vorzeichen. Sie haben einen anderen Maßstab. Und jetzt habe ich mir da Folgendes vorgestellt. Die nehmen das jetzt auf. Und dann hören sie sich ihr Tape nochmal an. Und dann sagen sie, oh, die Stelle, die klingt ja viel zu gut. Klingt ja noch viel zu perfekt. Da müssen wir nochmal
nachregeln.
So einen komischen Mono-Sound reinhauen. Ne? Oder da müssen wir nochmal bei der Gitarre daneben greifen, damit es einfach scheppert.
Also dieser Stil wird ja auch Slacker-Rock genannt, ne? Diese Slacker-Rock-Bewegung, also Faulenzer-Bewegung, die irgendwie man könnte sozusagen dieses Album, es klingt so, als hätten sie es so nebenbei gemacht. Ne, sie wollen sich gar nicht so darauf konzentrieren. Das ist so aus dem Ärmel geschüttelt. So ist diese Attitüde von diesem Slacker-Rock. Die Gitarren klingen absichtlich schief, der Gesang wirkt so ein bisschen lustlos, ja, teilweise auch schief. Die Texte klingen ein bisschen abgedreht, auch da ein bisschen aufgesetzt, dass das vielleicht Tiefe ausdrücken soll. Aber auch das klingt irgendwie so, ach, man hat mal eben was hingeworfen, vielleicht reimt es sich nicht. Und am Ende ist es trotzdem irgendwie kunstvoll arrangiert. Denn es muss ja kunstvoll arrangiert sein, man muss das ja irgendwie auf Platte bringen. Also Sebastian, ich höre von deinen einleitenden Worten und deiner wunderbaren, im Prinzip vom Anfang dieser Episode schon anberaumten Überleitung zum Perfektionismus, da höre ich schon so einen gewissen, ich möchte mal sagen, Leonard Cohen-Moment. Hattest du den bei diesem Album etwa auch?
Ja, ich kann mit diesem inszenierten kaputten dieses inszeniert schlecht anhörende, schlecht klingende. Ja. Ich kann damit nichts anfangen. Das ist einfach, das ist nicht mein Fall. Das ist so, als würde jetzt mein Nachbar mit irgendwie Tretminen seinen Rasen zerstören, nur damit er nicht mehr so perfekt aussieht. Nochmal kurz.
Das Album Crooked Rain von Pavement 1994, 12 Tracks. Das hast du auch gehört. Nicht, dass wir jetzt zwei.
Ja, das habe ich gehört. Also, ja, ich finde das ist für mich lästig. Das ist, also, ich finde das unangenehm, sich das anzuhören, weil jedes Mal denke ich mir, warum spielt das denn jetzt so? Das muss doch irgendwie, das muss anders klingen. Kannst du nicht mal ein bisschen gerade singen? Warum ist das so schief? Jetzt singt er viel zu hoch. Jetzt krächzt er da irgendwas ins Mikro rein, so völlig gelangweilt auch teilweise. Will ich nicht hören. Das ist ja so, wie wenn jemand bei deiner Matthäus-Passion, die du so gerne hörst, da einfach mal falsch in die Saiten haut. Oder einfach mal ein paar Geigen weglässt. Oder einmal feste gegen die Orgel tritt. Das ist scheiße.
Also wir haben hier 42 Minuten und so wie Sebastian sich das jetzt ausgedacht hat, hören wir 42 Minuten lang schiefe Töne. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da von diesen 42 Minuten, da gab es vielleicht mal anderthalb Minuten, wo es ein bisschen schief klang. Für mich ist dieses Album eine wahre Entdeckung.
Oh Gott, oh
ich bin
Gott,
großer Pavement-Fan geworden. Dieses Album ist für mich das abwechslungsreichste Album, das wir bislang gehört haben. Das ist für mich,
nein,
das ist für mich
nicht.
Ach, vom Schlagzeug her, von den Taktarten her, die sich teilweise nicht nur über das ganze, also du kannst in diesen 12 Songs, keiner klingt wie der andere, ja? Also es ist wunderbar, das Schlagzeug, die Gitarre, das ist, dieses Album pendelt für mich zwischen Abbey Road und weißem Album, zwischen Creedence Clearwater Revival und Crosby, Stills, Nash & Young, da ist alles drin, was ich immer gerne gehört habe, nur eben in einer Version aus dem Jahr 1994. Deswegen für mich eine absolute Entdeckung. Ich habe es sehr gerne gehört. Ich habe es über die Beyer Dynamic Kopfhörer gehört. Ich habe es über die AirPods gehört. Ich habe es auch nochmal über die Studiomonitore gehört. Es klang überall wunderbar. Herrlich. Meine Neuroplastizität springt.
Also wenn ich es jetzt nicht besser wüsste, aber ich weiß es eigentlich gar nicht besser, käme ich jetzt zu dem Schluss, dass du irgendwie, ist das jetzt eine bezahlte Kritik?
Das wäre eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Endlich mal bezahlt zu werden.
Das möchte ich übrigens auch mal erwähnen. Also liebe Bands da draußen, wenn ihr mal eine gute Kritik von mir haben wollt,
bezahlt Sebastian.
meldet euch vorher bei mir.
Darf sich der Sohn von Leonard Cohen auch bei dir melden?
Der Sohn? Warum?
Ja,
der
Vater kann sich nicht mehr melden.
Ja. Nee. Der Drops ist gelutscht.
Macht ja auch nichts.
Ja. Okay, das überrascht mich jetzt sehr, dass dir das offenbar so gut gefallen hat. Welches ist denn dein Favorit?
Ich habe 5 Favoriten.
5 Favoriten von wie viele Songs?
12.
12. Mein Gott. Ja, dann schieß
also,
mal los.
Also gleich das erste, Silence Kid. Da ist also der Einstieg in dieses Album, liebe Hörer, der Einstieg in dieses Album setzt schon so eine gewisse Duftmundnote ins Psychedelische. Die Gitarre, das ließ mich sofort aufhorchen. Wir hören mal eben rein. Sebastian hört natürlich weg.
Ja, da stimmt einer gerade seine Gitarren und seine Bässe, probiert da so ein bisschen rum und dann geht's schief weiter.
Das der nächste Favorit, den ich markiert habe, heißt New York Wilder, Track 5. Das ist für mich so ein relaxter Song, ja. Den kann man sich anhören, wenn man runterkommen möchte. Und das hat auch so vom Sound her, von der Bühne, wie man sagt, von der Soundbühne her, das könnte in einem Quentin Tarantino-Film durchaus als Soundtrack genommen werden.
Ach. Ja, wir hören rein. Einer der Songs mit den wenigsten Klicks, by the way. Aber gut. Lame driver. The forces against you. Du hast übrigens den Song übersprungen, wenn das jetzt schon dein nächster Favorit war. Du hast jetzt den Song übersprungen, wo ich sagen würde, okay, dieser Song, also wenn ich mir jetzt einen Song dort aussuchen müsste, dann den. Der ist okay.
Und zwar welcher? Sollen wir dann da auch noch reinhören? Oder wäre das zu viel? Ich meine, ich habe 5 Favoriten.
Es ist jetzt ein ganz, ganz blöder Zufall und es ist auch wirklich nicht abgesprochen.
Ja,
aber
jetzt sag nicht Cut Your Hair.
Ja, genau.
Hast du den vielleicht beim Friseur gehört?
Nein, da läuft übrigens nie Radio. Ich weiß auch nicht, wieso.
Oh.
Ja, aber wenn ich mir einen aussuchen müsste, dann liegt Nummer 4.
Dann den,
Cut
ja.
Cut your hair. Ja.
Okay.
A must. No big hair. Songs mean a lot when songs are.
Nee, da fand ich den Text auch irgendwie. Das war nicht so inspirierend. Cut your
aber
hair.
Die Texte sind doch meistens auch ein bisschen gaga. Sind so ein bisschen ironisch und ja, manchmal ja. Auch völlig irrsinnig. Manchmal verstehe ich überhaupt nicht, was das soll.
Sie sind immer irgendwie distanziert so ein bisschen. Ja, man will ja auch die ja. Kunstperson am Leben erhalten. Gut, Sebastian, ja. Dann beim ersten Durchhören des Albums hatte ich tatsächlich nur einen Favoriten. Ja? Und das war der nächste, den ich nennen möchte. Track 8, 5 minus 4 equals Unity. Kryptischer Titel, ist ein Instrumental-Song. Ich meine, wo hört man auch mal ein Instrumental auf einem Album? Ja, Instrumental ist... ich habe sofort gehört, das ist hier eine Anspielung auf Dave Brubeck, Take 5, also Jazz-Anspielungen. Was da alles drin ist auf dieser Platte, ja? Jazz und Indie und Slacker und was weiß ich nicht noch alles. Wunderbar abwechslungsreich und wie gesagt, dieses Schlagzeug, der, toll. Hab ich in den 42 Alben vorher, ich habe da nie so tolle, sagen wir mal so, jetzt mal abgesehen von der Stimme, da gebe ich dir recht, die ist an einigen Stellen, da hätte er nachlegen müssen. Aber was so Bass, Gitarre und Schlagzeug betrifft, das ist, die haben überall, sind sie präsent, man hört sie und man sagt, ach guck mal, das ist aber interessant hier, was das Schlagzeug macht. Oder oh, was hier die Gitarre macht und hier, hör dir mal den Bass an, da. Wunderbar, Sebastian, wunderbar.
Ja.
Mein nächster Favorit, Sebastian, ist Range Life.
Hör gar nicht mehr auf. Ja.
Range Life, da muss ich sagen, das ist der Creedence Clearwater Revival Sound.
Oh, da muss ich jetzt nochmal reinhören.
After the glow, the scene, the stage, the set, a talk becomes slow, but there's one thing I'll never forget. Hey, you gotta pay your...
Ja, das stimmt. So, und das fängt sehr schön an, es fängt sehr schön ja. an, aber dann wird's auch wieder eklig. Und da denke ich mir immer, schade. Schönes Lied, es könnte so ein schönes Lied sein. Und jetzt fängt er wieder so gelangweilt an zu singen. Boah. Nee.
Gut, weil wir ja so ein bisschen psychedelisch eingestiegen sind, steigen wir auch psychedelisch wieder aus. Und zwar der letzte Track dieses Albums ist auch mein letzter Favorit. Fillmore Jive. Da muss man sich dann den, da fand ich den Refrain I Need to Sleep. Das war ein psychedelischer Klang. Da war Echo drin und es ist 6 Minuten 38, also von daher sowieso schon nichts für dich. Wunderbar. Ich mag auch lange Songs. Auch das ist absolut gegen den Mainstream. Also Sebastian.
Das ist es nämlich. Du willst ja nur gegen den Mainstream sein.
Nein, überhaupt. Es gefällt mir. Es ist alles das, was mir an Musik gefällt, an moderner Musik. Das haben die wunderbar hingekriegt. Macht euch selbst ein Bild, liebe Hörer. Es lohnt sich. Crooked Rain von Pavement aus dem Jahr 1994. Die Band gibt's immer noch. Sie hat sich zwischendurch mal aufgelöst. Gehen aber jetzt auf Tour, haben, ich glaube, sogar ein neues Album draußen. Und im letzten Jahr, ich glaube im Oktober, ist tatsächlich ein Biopic in die Kinos gekommen über Pavement. Also mehr oder weniger Biopic aus... ich glaube, dokumentarischem Material und dann sind aber auch Schauspieler dabei. Ich habe mir mal den Trailer angeschaut, aber ist auch sehr, sehr crazy, dieser Trailer. Was ich noch hinzufügen möchte, Sebastian, sind zwei Dinge von zwei Bandmitgliedern. Und zwar, der erste Schlagzeuger von Pavement hieß Gary Young, ist 2023 im Alter von 70 Jahren verstorben. Er war, ich glaube, 14, 15 Jahre älter als die anderen Bandmitglieder, hatte dann ein Alkohol- und ich glaube auch ein Drogenproblem. Deswegen, ja, der war ein bisschen lästig. Deswegen wurde dieser Schlagzeuger schon vor Crooked Rain rausgeworfen. Und jetzt habe ich Folgendes gefunden, was auch für unseren Podcast interessant ist. Gary Young steht hier, der inzwischen verstorbene erste Schlagzeuger der Band, hat tatsächlich einen sogenannten Universal Shock Mount für Mikrofone entwickelt und patentiert.
Oh.
Nach seinem Ausstieg bei Pavement fertigte er diese Mikrofonhalterungen eigenhändig an und verkaufte über 13.000 Stück an Händler und über das Internet. Er hat einen Shockmount entwickelt.
Ja, also sehr, sehr schön.
13.000 eigenhändig.
Damit hat er wahrscheinlich mehr verdient, als hier diese Platte eingespielt hat. Die war nämlich kommerziell ein ziemlicher Flop.
Und wunderbar, dass du das sagst, Sebastian, denn, das ist, bringt mich zu meiner zweiten Anekdote, der Bassist, wie heißt der, Mark Ebald, glaube ich, da habe ich gefunden, das folgende, Zitat, zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung von Pavement im Jahre 2022 arbeitete Ebald, glaube ich, als Barkeeper in New York City. Und jetzt sagte er, manchmal rast mein Verstand, wenn mich die Leute bei der Arbeit ansprechen. Was denken sie dann? Oh Gott, dieser Typ hat in zwei Bands gespielt, die mir die Welt bedeuten, aber er serviert Drinks hinter einer Bar? Vielleicht helfen wir dabei, die Dinge ins rechte Licht zu rücken, dass es nur noch wenige Künstler gibt, die nicht Jagger oder McCartney heißen und die keine finanziellen Sorgen haben. Aber trotzdem, ich würde jeden Tag der Woche meine Schichten für Pavement geben.
Ja.
Damit sind wir beim finanziellen Auskommen einer solchen Band, die es seit über 30 Jahren gibt. Und trotzdem müssen die Mitglieder noch als Barkeeper arbeiten, Sebastian. Kann man auf die Spotify-Zahlen schon zugreifen? Wie sieht's denn da aus?
Ja, die Spotify-Zahlen bestätigen das durchaus.
Ja.
Und man fragt sich schon, hätten sie vielleicht doch mal den Rhythmus beibehalten sollen oder vielleicht die ein oder andere schiefe Note weglassen sollen, dann wäre es vielleicht besser gelaufen. Also, immerhin haben sie mit Cut Your Hair hier schon durchaus auch einen Favoriten mit über 48 Millionen Wiedergaben.
Mhm.
Und insofern, es ist ja so, vielleicht ist das auch so ein bisschen das tragische Element bei dieser Band. In den 90ern war es eher ein Flop, aber sie haben sich trotzdem so in dieser Indie-Rock-Nische etabliert und haben da eine feste Fangemeinde und gelten da wirklich auch irgendwie als Basis für viele, ne? Oder als Wegbereiter. Ist ja wunderbar, Wegbereiter, ne? Mit Pavement. Sie haben sozusagen den Bürgersteig ausgerollt.
Es ist perfekt, Sebastian.
Für andere Bands dieser Welt, ja. Und ja, leider haben sie selber davon nicht so profitiert. Aber wie gesagt, 48 Millionen Wiedergaben für Cut Your Hair. Du hattest ja das Lied 5-4 Unity da vorgeschlagen als Favorit. 2 Millionen Klicks, nicht so doll. Range Life dann hingegen wieder 34 Millionen. Also es ist sehr durchwachsen, sehr unterschiedlich.
Mhm.
Aber alle Songs so, oder die allermeisten Songs so im unteren einstelligen Millionenbereich.
Jetzt haben wir leider unsere Kategorie Albumcover übersprungen. Sebastian, das dürfte dir doch entgegenkommen, oder? Du dürftest dich doch hier bestätigt fühlen, dass sozusagen das Cover das wiedergibt, was man hört.
Es ist hässlich, ja. Nach meinen Perfektionsmaßstäben ist es hässlich. Was sieht man da? Man sieht irgendwie so eine Art Collage. Man sieht zwei Hände, die mit langen Fingernägeln und vielen so Modeschmuckringen behängt sind. Und ich weiß gar nicht, da sind so silbrige, wie so Kühlschrank-Kondensatorverblendungen. Ich weiß gar nicht, was das sein soll.
Also kann ich kurz hinzufügen, dass diese mit türkisfarbenen Ringen geschmückten Finger, das ist eine Frauenhand, die einen Wettschein für Pferderennen hält.
Interessant.
Drunter steht Lucky on Every Finger, ja. Und es ist, glaube ich, ein Foto. Also das Foto in der Mitte ist tatsächlich ein Foto und es stammt wohl von einem Titelbild aus der Märzausgabe 1978 von National Geographic.
Okay.
Hat nichts mit den Songs zu tun, es ist einfach eine Collage. Auch teilweise die von Stephen Malkmus, das ist derjenige, der die, ich glaube, alle Songs geschrieben hat. Der hat auch das Cover gemacht und da stehen jetzt nicht nur vor, wir können es jetzt in... Im heutigen Zeitalter können wir wirklich nur das Cover sehen, aber damals, als es noch LPs oder CDs gab, gab es auch noch ein Backcover und innen war noch was, da ging das weiter. Und da stehen so, wie so Songtitel, aber es sind nicht die Songtitel, die auf dem Album zu hören sind. Also auch da, vollkommen arbiträr. Ne? Es ist farblich chaotisch, es ist antiästhetisch irgendwie, es ist also nicht perfekt. Es passt also im Prinzip zur Musik. Fragmentarisch, rau, nonkonform.
Ja, absolut. Ja,
gut.
Ja.
Ist das ein schöner Rausschmeißer, Sebastian?
Ist ein wunderbarer Rausschmeißer und mehr ist dazu auch nicht zu sagen. Allein schon der Bandname, Pavement, ne? Also sowas, das ist natürlich Programm, ne? Es ist auch bedeutungslos. Ich habe versucht rauszufinden, warum haben sie sich so benannt. Es ist unbekannt. Es soll einfach irgendwie. Vermutlich absolut unbedeutend sein, der Name. Ich glaube, weshalb auch, also dieses Album ist ja aus den 90ern.
Ja.
Finde ich auch wirklich vom Lebensgefühl, hatte ich ja schon mal darauf hingewiesen, ein völlig anderes Jahrzehnt als aktuell, so ja, auch vom Zeitgeist
her. Das stimmt, Sebastian, die 90er sind ein anderes Jahrzehnt.
Ja, aber
eine brillante Analyse.
Der Zeitgeist war ein ganz anderer. Und jetzt leben wir wieder mal in so einer Phase, wo Perfektion vielleicht eine größere Rolle spielt, sogar als in den 90er Jahren.
Auch moralisch gesehen?
Ja, moralische Perfektion, ethische Perfektion. Mhm. Und dann aber eine Perfektion, die sich an so einer Schablonenhaftigkeit orientiert. Dieses, also wo es überhaupt keine Graubereiche mehr gibt, dieses reine Schwarz-Weiß-Denken, dieses Schubladendenken, dieses inklusiv versus diskriminierend. Mhm. Ja, also entweder bist du inklusiv oder du diskriminierst, wo es überhaupt keine Zwischentöne mehr gibt. In so einem Zeitgeist findet natürlich so ein Anti-Mainstream Album der 90er Jahre keinen Anklang.
Nein, und deswegen ist das, vielleicht habe ich es deshalb so genossen, Sebastian, weil das Songs sind, die nicht in die heutige Zeit reinpassen. Also deswegen, liebe Hörer, wenn ihr ausbrechen wollt aus eurer stupiden, stumpfen Alltäglichkeit, lest nicht nur Wer noch kein Grau gedacht hat von Peter Sloterdijk, sondern hört euch auch Pavement, Crooked Rain an. Und hört nicht auf den Sebastian, der hat keine Ahnung. Von überteuerten Haarschnitten und Flugzeuggeschenken führte uns unsere Reise per Album durch die Galaxis über die essentielle und omnipräsente Frage nach Perfektion in Kunst, Natur und Alltag, um mit einem Album zu schließen, das für den einen weniger, für den anderen mehr perfekt war. Und mit etwas größerem Perfektionsanspruch werden wir unsere noch lange Reise durch die 1001 hörenswerten Alben weitermachen.